SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Andreas Fischer. Hallo. Außenministerin Annalena Baerbock ist heute zu Besuch in der Ukraine. Sie ist am Morgen mit dem Zug in Kiew eingetroffen. Am Vormittag hat die grünen Politikerin ein Umspannwerk in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt besucht. Baerbock hat angekündigt, dass Deutschland die Ukraine beim Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen will. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Es soll ein Zeichen der Hoffnung sein, sagte Annalena Baerbock am Vormittag in Kiew. Ginge es nach der deutschen Außenministerin und ihren Partnern, soll in der Sperrzone rund um das Atomkraftwerk Tschernobyl in Zukunft ein Windpark entstehen. Bei einem Treffen im ukrainischen Umweltministerium unterzeichnete Baerbock eine entsprechende Absichtserklärung. Grüner Strom aus Tschernobyl sei auch eine Zukunftsversion für den Frieden, betonte Baerbock. Bei ihrem vierten Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges steht die Energiesicherheit des Landes im Fokus. Die Ukraine erwartet wie auch im vergangenen Winter gezielte russische Angriffe auf Heizkraftwerke, Transformatoren und Umspannwerke. Das deutsche Luftverteidigungssystem Iris-T und der Gepard-Flugabwehrpanzer helfen, entsprechende Objekte vor Raketen und Drohnen Angriffen zu schützen.
Während Annalena Baerbock in der Ukraine ist, bekommt Russlands Machthaber Wladimir Putin offenbar Besuch aus Nordkorea. Diktator Kim Jong-un soll laut Medienberichten auf dem Weg nach Wladiwostok zu einem Wirtschaftsgipfel sein. Einzelheiten von Katrin Erdmann.
Mit einem Sonderzug soll Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Richtung Russland unterwegs sein. Der Geheimdienst glaube, dass der Zug nach Wladiwostok fährt, berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap und zitiert unter anderem einen Staatsbeamten. Die Reise dauere etwa 20 Stunden. Russlands Präsident Wladimir Putin ist bereits auf dem Ostasiatischen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Die New York Times hatte vergangene Woche als erste über ein mögliches Treffen der beiden Staatschefs und eine mögliche Waffenlieferung Nordkoreas an Russland für den Ukraine-Krieg berichtet. Im Gegenzug könnte Putin Nordkoreas Waffenprogramm unterstützen oder auch Nahrungsmittelhilfen leisten. Sollten sich die Berichte bewahrheiten, wäre es Kims erster Besuch in Russland seit mehr als 4 Jahren und seine erste Auslandsreise seit Ausbruch der Corona-Pandemie.
Wir schauen nach Marokko. Nach dem schweren Erdbeben suchen die Einsatzkräfte dort weiter nach Überlebenden. Zahlreiche Länder haben mittlerweile Hilfsteams nach Marokko geschickt. Sebastian Felser berichtet.
Großbritannien etwa hat ein Team von 60 Such- und Rettungsexperten nach Marokko entsandt. Die Spezialkräfte bringen Ausrüstung und 4 Suchhunde mit, hat der britische Botschafter in Rabat auf der Plattform X, ehemals Twitter, mitgeteilt. Schon seit Sonntag sind Hilfskräfte aus Spanien im Erdbebengebiet tätig. Das spanische Militär hatte eine Spezialeinheit abgestellt. Die ausländischen Rettungskräfte arbeiten unter marokkanischer Führung und unterstützen die örtlichen Einsatzteams. Medienberichte sprechen auch von Hilfskräften und einer Luftbrücke mit Hilfsgütern aus Saudi-Arabien. Andere Hilfsangebote, wie etwa die Unterstützung durch das Deutsche Technische Hilfswerk, hatte die Regierung in Rabat nicht angenommen. Sie ist nach eigener Aussage sehr selektiv bei den Hilfsangeboten vorgegangen, um Chaos und ein unkoordiniertes Vorgehen verschiedener Organisationen zu vermeiden. Frankreich will Marokko statt mit Einsatzkräften nun mit 5 Millionen Euro für Hilfsorganisationen unterstützen. Alle Hilfskräfte stehen aktuell vor demselben Problem, dass nach wie vor viele Straßen durch Felsstürze unbefahrbar sind. Schweres Gerät und Rettungswagen kommen nicht zu den teils entlegenen Gebirgsdörfern durch. Auch die Dörfer sind häufig so stark zerstört, dass die Straßen in den Ortschaften unpassierbar sind. Gleichzeitig wird die Zeit knapp. Für die meisten Erdbebenopfer sind die ersten 72 Stunden entscheidend für ihr Überleben. Diese 72 Stunden werden am späten Montagabend verstrichen sein.
Von Marokko an die Ostsee. Dort hat heute ein Marinemanöver vor der Küste Lettlands und Estlands begonnen. Die Übung Northern Coasts dauert 2 Wochen. Mehrere Länder beteiligen sich daran. Deutschland leitet das Manöver. Mit der Übung will die NATO in der Ostsee Präsenz zeigen. Das hatte der Inspekteur der Marine Jan-Christian Karg vorab erklärt.
Es ist nach Jos Boltops das 2. große Marinemanöver, geführt aus Deutschland. Aus unserem Führungszentrum in Rostock, 14 Nationen beteiligt, fast 30 Schiffe aus diesen Nationen, über 10 Luftfahrzeuge, über 3000 Männer und Frauen, darunter auch Marines. Das ist schon ein ordentlicher Aufwand, den wir betreiben, aber natürlich alles mit dem Sinn, deutlich zu machen, wir stehen hier und wir stehen für das Motto der NATO, alle für einen und einer für alle.
Der Inspekteur der Marine Karg zum Manöver Northern Coasts an der Ostsee. Die Wirtschaft in der Eurozone und in Deutschland wird nach Einschätzung der EU-Kommission langsamer wachsen als zuletzt erwartet. Die Behörde geht in ihrer aktuellen Prognose von 0,8% Wachstum im Euroraum aus. Deutschland ist demnach der Bremser mit einem Minus von 0,4%. Im Mai war die EU-Kommission noch optimistisch, dass die Folgen des Ukraine-Kriegs, hohe Zinsen und Inflation nicht mehr so stark spürbar sein werden. Wer aktuell durch die Schweiz in Richtung Italien reisen will, muss weiter Geduld mitbringen. Der Gotthard-Straßentunnel bleibt nach Angaben der Schweizer Behörden bis auf Weiteres gesperrt. Der Grund? Ein Riss in der Tunneldecke. Betonteile hatten sich gelöst und seien auf die Fahrbahn gefallen. Der Tunnel ist eine der Hauptverkehrsverbindungen durch die Alpen. Die Sperrung hatte bereits gestern begonnen. Autofahrer standen stundenlang im Stau. Aktuell werden sie über den Gotthard- und den San Bernardino-Pass umgeleitet. Auch der Gotthard-Basistunnel der Eisenbahn ist im Moment gesperrt, nachdem dort im August ein Güterzug entgleist war.
Fokus Südwest.
Die Sommerferien sind vorbei. Rheinland-Pfalz war schon vor einer Woche dran. Heute hat auch für die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg wieder der Unterricht begonnen. Nach wie vor fehlen im Land hunderte Lehrkräfte. Und im Bildungsmonitor der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft hat Baden-Württemberg zuletzt von allen Bundesländern am meisten Punkte verloren. Der Bildungsforscher Professor Ulrich Trautwein von der Uni Tübingen hat in SWR aktuell erklärt, wie die Schulbildung im Land aus seiner Sicht besser werden kann.
Das bedeutet beispielsweise, dass wir wirklich die Grundschulen stärken müssen. Wir haben ein neues Programm, starke Basis, wo darauf geachtet wird, dass Schülerinnen und Schüler wirklich gut lesen können. Das ist ein sehr, sehr stringentes Programm, das dafür sorgt, dass tatsächlich dem Leseunterricht genügend Zeit gewidmet wird. Zum anderen müssen wir aber auch schauen, ob die Schulen tatsächlich die Ressourcen haben, die sie brauchen. Das ist teilweise nicht der Fall. Sie müssen entlastet werden bei Verwaltungstätigkeiten. Wir müssen die datengeschützte Schul- und Unterrichtsentwicklung, die angefangen hat, jetzt kompetent vorantreiben, sodass es für die Schulen wirklich eine Unterstützung ist,
sagt der Tübinger Bildungsforscher Ulrich Trautwein. Am vergangenen Freitag hatte ein aus der Psychiatrie geflohener Patient in Wiesloch eine Frau mit einem Messer getötet. Die Opposition im baden-württembergischen Landtag fordert von Landesgesundheitsminister Lucha eine Aufarbeitung des Falls. Die SPD will, dass Lucha diese Woche in einer Sondersitzung im Sozialausschuss erklärt, wie der Mann aus dem psychiatrischen Zentrum Nordbaden fliehen konnte, wo er im sogenannten Maßregelvollzug untergebracht war. Lucha will zwar die Abgeordneten im Landtag über den Fall informieren, sieht aber keinen Bedarf für eine Sondersitzung. Das hat er heute in SWR aktuell erklärt.
Selbstverständlich ist es meine vordringliche Pflicht und auch mein größtes Interesse, lückenlos darüber zu berichten, wie es dazu kam. Wir sind schon länger damit beschäftigt, den Maßregelvollzug auszubauen, zu verbessern. Das ist mein ureigenstes Interesse. Ich selbst habe ja berufliche Wurzeln auch in der forensischen Psychiatrie, Maßregelvollzug. Ich werde selbstverständlich dem Landtag und dem zuständigen Ausschuss darüber berichten und auch nochmal berichten, was wir vor allem die letzten 2 Jahre mit Platzaufbau alles getan haben,
sagt der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha von den Grünen. Ein humanitärer Helfer aus der Eifel verklagt die Berliner Hilfsorganisation CADOS, für die er in Syrien im Einsatz war. 2018 wollte der Techniker in Nordostsyrien beim Aufbau eines mobilen Krankenhauses helfen, doch er wurde entführt und gefoltert. Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Report Mainz fordert er von der Hilfsorganisation Schadensersatz und Schmerzensgeld wegen mangelnder Fürsorgepflicht. Philipp Reichert berichtet.
Noch vor dem Beginn des Projektes wurde er gemeinsam mit einem Kollegen entführt und über mehr als 6 Wochen in ein berüchtigtes Gefängnis des syrischen Regimes gebracht. Dort sei er Opfer von psychischer und körperlicher Folter geworden. Unter den Folgen leide er bis heute. In der Klageschrift, die Report Mainz vorliegt, heißt es, CADOS habe beispielsweise vor dem Einsatz kein aktuelles Sicherheitskonzept erstellt. Außerdem sei das Team ausgerechnet in einer Stadt untergebracht worden, in der auch syrische Regierungstruppen präsent gewesen seien. Zudem habe das Team um Lautwein keine ausreichenden Verhaltens- und Sicherheitsanweisungen erhalten. Die Hilfsorganisation weist diese Vorwürfe vor Gericht und auch gegenüber Report Mainz zurück.
Die gute Nachricht.
Wenn sich Wanderer in den Bergen verirren, dann kann das schnell gefährlich werden. Das Wetter kann sich schnell ändern und auf schmalen und nassen Pfaden kann man leicht abrutschen. Seit vergangenem Donnerstag wurde ein 86 Jahre alter Mann aus Speyer in den Bayerischen Alpen vermisst. Er wollte eigentlich die rund 2600 Meter hohe Alpspitze bei Garmisch-Partenkirchen besteigen. Am Mittwochabend hatte er zum letzten Mal mit seiner Ehefrau telefoniert und ihr gesagt, dass er die Nacht auf dem Berg verbringen würde. Danach brach der Kontakt ab. Polizei und Bergwacht suchten tagelang nach dem Mann, fanden aber keine Spur. Gestern konnten die Rettungskräfte und die Ehefrau des Mannes dann aufatmen. Ein Radfahrer fand den 86-Jährigen auf einer Forststraße. Er war laut Polizei tagelang im Wald rumgeirrt, ohne Proviant, und sein Handy hatte er verloren. Der völlig erschöpfte Senior kam zur Sicherheit erstmal ins Krankenhaus und wird sich in den nächsten Tagen bestimmt erstmal von seiner Bergodyssee erholen müssen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.